Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, heute am Ostersonntag wollen wir hören auf ein wunderbares Wort aus dem Johannesevangelium. Wir wollen hören als Predigtext auf Johannes 20, die Verse 11 bis 18. Maria aber stand draußen vorm Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm, auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen, und das hat er zu mir gesagt. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen für diese Geschichte, die du erlebt hast, die Maria von Magdala mit dir erleben durfte, dort am Ostersonntag in Jerusalem. Und wir wollen nun hören auf die Predigt über dieses Geschehen, die uns einmal aufschließen soll, was wirklich die Bedeutung von Ostern ist. Aber dass wir das neu fassen können oder erneut fassen können im Glauben, dazu brauchen wir deinen Geist für diese Predigt. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten, Herr. Segne du uns im Reden und Hören auf dein heiliges und lebendiges Wort. Amen. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Was ist Ostern? Im letzten Jahr kommt ein junger Mann zu mir, ich sage das jetzt mal sehr vorsichtig, nicht so der Allerhellste vielleicht, mit dieser Frage: Genau, was ist Ostern? Und das ist natürlich eine Frage, da geht jedem Pastor, einem gläubigen Pastor, das Herz auf. Da fragt einer einen: Was ist Ostern? Ich muss dem nicht irgendwas hinterhertragen, sondern der fragt mich das ganz unvermittelt: Was ist Ostern? Und dann fange ich an zu erklären. Das ist ja mein Metier. Da habe ich so die ganze Theorie entfaltet. Davon gesprochen, dass es das höchste christliche Fest ist, an dem wir Christen daran glauben und daran erinnern halt, dass Jesus Christus auferstanden ist. Ich habe die Geschichten erzählt und habe gemerkt, wie ich das so rüberbringe, das kommt bei dem gar nicht an. Dieses, ich sage jetzt mal, Wikipedia-Wissen, das kannte der schon. Wir Theologen nennen das, Theologen sprechen ja immer so ganz vermeintlich in fremden Sprachen auf Latein, den Fides Quae Creditur, also der Glaube als Inhalt, der geglaubt wird. Dem hatte ich ihm dargeboten, diesen Glauben, aber da war ich nicht mit rangekommen. Das habe ich allerdings in dem Gespräch gemerkt. Also die theoretische Beschreibung, so will ich es mal sagen, die theoretische Beschreibung des Glaubensinhaltes kannte er zum Teil schon, aber das war auch nicht das, was er wissen wollte. Und das habe ich gemerkt und dann habe ich sofort umgeswitcht. Dann habe ich nicht mehr gesprochen über den Glaubensinhalt, die Theorie, sondern über den Glaubensvollzug, die Praxis. Und da war ich dann an ihm dran. Die Theologen nennen das den Fides Qua Creditur. Also die Theorie, so sage ich mal ein bisschen vereinfacht, ich nenne sie Fides Quae Creditur. Und die Praxis Fides Qua Creditur, also das, was tatsächlich geglaubt wird, der Glaubensvollzug. Also das, was ich dem jungen Mann dann erklärt hatte zuerst, eben Christus ist auferstanden halt, nicht die Jünger haben ihn gesehen, das Grab war leer, das Grab war bewacht, kannte er, hat ihn nicht erreicht. Aber dann habe ich darüber gesprochen, was es mir bedeutet. Was es mir persönlich bedeutet, dass Ostern geschehen ist. Was ist Ostern für mich persönlich? Und das möchte ich anhand der Maria heute Morgen euch und ihnen auch nochmal neu erzählen. Nicht noch einmal erzählen, was der Glaubensinhalt ist, das ist wichtig, das haben wir eben schon gehört, sondern euch nochmal anhand von Maria, aber auch von meinem Leben erzählen, was Ostern für mich bedeutet, was es für Maria bedeutet hat und dass ihr euch hoffentlich mitnehmen könnt, weil dieser Glaubensvollzug, der ist nicht allein Maria und mir geschenkt, sondern der ist euch ebenfalls gegeben, wenn ihr gläubig seid. Und ich möchte über drei Punkte sprechen heute Morgen. Was ist Ostern? Erstens, Ostern ist das Ende der Tränen. Zweitens, Ostern ist die persönliche Ansprache durch Jesus. Und drittens, Ostern ist der Urgrund der Verkündigung. Das habe ich diesem jungen Mann als erstes gesagt, als ich dann erkannt hatte, so den Glaubensinhalt muss ich dem nicht beibringen, sondern ihm erklären, was er mir bedeutet, habe ich ihm gesagt, weil Ostern ist, weil vor 2000 Jahren Jesus auferstanden ist, gibt es für mich keine Traurigkeit mehr in dieser Welt. Ich habe ihm auch erklärt, ja, natürlich wird es auch noch schwere Phasen in meinem Leben geben, gar keine Frage. Vielleicht muss ich irgendwann von lieben Menschen Abschied nehmen, vielleicht werde ich irgendwann schwer krank werden. Aber für mich gibt es über jede Traurigkeit, über jedem finsteren Tal eine helle Sonne. Und deshalb habe ich keinen Grund mehr in dieser Welt zu weinen. Halt, für mich ist das Ende der Tränen durch Ostern gegeben. Und damit habe ich mich bezogen auf das, was Maria hier erleben darf. Maria kommt ja ans Grab, hat noch nicht erlebt, dass Christus auferstanden ist. Er ist zu diesem Zeitpunkt ja schon auferstanden. Und sie weint. Menschen, die Christus als Auferstandene nicht erlebt haben, die sind immer am Weinen. Die weinen, weil das Geld nicht genug Zinsen bringt, weil der Arzt ihnen gesagt hat, dass jetzt ein Schlaganfall gewesen ist, dass nicht mehr so läuft, weil der Arzt ihnen sagt, das läuft nicht mehr mit der Prostata, da ist Krebs drin halt nicht, sie müssen ab sofort eine Windel tragen halt nicht, weil die Kinder sich nicht bei einem melden und vor allen Dingen weinen die Menschen, weil sie eines Tages sterben müssen, weil sie jetzt 85 geworden sind und feststellen halt nicht, ich habe deutlich mehr Jahre, Tage hinter mich gebracht, als auch kommen werden halt nicht. Menschen ohne Jesus Christus weinen. Und übrigens hier eben auch, Maria ohne den Auferstandenen weint. So geht es hier los. Sie steht draußen vom Grab und weint. Und das wird ja zum Thema hier in diesem Evangelium. Da fragen sie die Engel, was weinst du denn eigentlich? Was weinst du denn? Und auch als Jesus kommt, den sie zunächst dafür den Garten hält, was weinst du denn? Und damit machen die deutlich, weil Auferstehung passiert ist, gibt es keinen Grund mehr für die Tränen. Maria hat keinen Grund zum Weinen, weil Christus auferstanden ist. Sie hatte alle Hoffnung in diesen Jesus gelegt, der von ihr diese Dämonen ausgetrieben hatte. Sie war ihm nachgefolgt und dann hatten sie ihn festgenommen, hatten ihn gefoltert, haben ihn umgebracht und jetzt schien alles zu Ende zu sein. Jetzt hatte sie keine Perspektive mehr im Leben und hat geweint. Das macht der Weltmensch mit, so. Wenn er keine Perspektive mehr sieht, fängt er an zu weinen. Die Männer, die ein bisschen stärker sind, die weinen dann nicht nach außen mit den Tränen, die wirklich runterkullern an der Wange, aber nach innen weinen die. Das ist die Betrübnis der Seele. Und wer Christus nicht als auferstandenen Herrn erlebt hat, der hat auch allen Grund zum Weinen. Nicht nur über das, was in dieser Welt dann perspektivlos und hoffnungslos ist, sondern eben, weil es auch keine Rettung im Tod gibt. Aber wer Jesus begegnet als Auferstandenen, der braucht nicht mehr zu weinen. Das habe ich diesem jungen Mann dann auch erklärt, dass ich ihm ganz deutlich gesagt habe, ich habe bis zum Lebensende keinen Grund mehr zum Heulen. Nochmal, ich werde in schwierige Zeiten reinkommen, wie jeder Mensch in dieser Welt. Aber für mich wird immer die Sonne der Auferstehung leuchten, immer in jedem finsteren Tal, wo ich bin. Weil der Gott, der diese Welt gemacht hat, der mir die Tränen abwischt, selbst persönlich, auferstanden ist, weil ich den erlebt habe. In der Bibel heißt es immer wieder, das ist ein schönes Motiv, dass Gott alle Tränen abwischen wird. Das wird schon im Alten Testament verheißen, Jesaja 25. Gott wird den Tod verschlingen auf ewig und die Tränen von allen Angesichtern wischen. Nochmal, Gott wird den Tod vernichten auf ewig und die Tränen von allen Angesichtern wischen. Da glaube ich dran, da vertraue ich drauf, weil ich diesen lebendigen Gott erlebt habe. Der ist nicht, wie dieser irrlehrende Bischof Ulrich gesagt hat, nicht auferstanden, der lebt. Leider ist er diesem Bischof scheinbar noch nicht begegnet. Mir ist dieser Jesus Christus begegnet als auferstandener Herr meines Lebens. Und zu mir sagt er, ich werde dir alle Tränen abwischen, Olaf Latzel, wenn du bei mir in der Ewigkeit bist. Und deshalb habe ich in allem Perspektive. Und das sagt er mir nicht nur einmal in der Bibel, in Jesaja, am Ende Offenbarung 21, dieses wunderbare Kapitel, wo wir einen Einblick kriegen in die Endzeit, da heißt es genauso, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei wird mehr sein. Und wisst ihr, das ist nicht etwas, wo wir sagen, naja, das wird vielleicht irgendwann, eventuell, sondern das ist schon Wahrheit für denjenigen, der Jesus Christus als auferstanden begegnet ist. Das ist schon Wahrheit. Nicht es wird alles gut, sondern es ist schon alles gut. Ich habe das schon mehrfach erzählt, ich war 10 Jahre Notfallseelsorger und ich habe all die dämlichen Phrasen gehört, die Leute ohne Glauben anderen Menschen zusprechen, die in furchtbaren Situationen sind, die ihre Kinder verloren haben, die den Ehemann verloren haben, nicht? Und dann kommen sie, nehmen sie in den Arm, ach, wird schon wieder alles gut. Ja, wenn du Jesus hast, wird nichts mehr gut. Da bleibt in dieser Welt nur das große Elend. Hast du aber Jesus den Auferstanden und glaubst an ihn, dann ist schon alles gut. Eins meiner Predigtvorbilder, Wilhelm Busch, der musste in eine schwere Situation hinein. Im Zweiten Weltkrieg, da haben sie ihn verfolgt, ins Gestapo-Gefängnis geschmissen halt. Musste viel Drangsal erleiden, die Bomben fielen auf Essen runter. Und dann kriegt er die furchtbare Nachricht, dass sein 18-jähriger Sohn in Russland gefallen ist. In der fremden Erde verblutet für einen dreckigen Verbrecher. Da war er ziemlich traurig, da war er ziemlich geknickt. Und dann kommt nach einigen Tagen zu ihm, als er wieder entlassen ist aus dem Gefängnis, ein junger Mann, der auf Heimaturlaub ist, der mit seinem Sohn zusammen in der Kompanie war, und bringt ihm einen blutigen Zettel, den sein Sohn in der Tasche hatte, bis zuletzt. Ein Zettel, auf dem der Psalm 23 stand. Und als Wilhelm Busch diesen Zettel, so berichtet er, sehr eindrücklich gelesen hat, im Psalm 23, den Vers 4, und ob ich schon wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Da weiß Busch auf einmal nicht, dass alles gut wird, sondern dass schon alles gut ist. Und dann wurde er wieder Trost und Frohgemut, obwohl er als Vater natürlich tiefen Kummer über seinen Sohn hatte. Aber das ist der auferstandene, lebendige Gott, der dir die Tränen von den Wangen wischt. Der Gott, der mit seinen Händen diese wunderbare Welt geschaffen hat durch sein Wort. Das ganze Universum, der wischt jedem, der an ihn glaubt, die Tränen von seinen Wangen. Und das ist Ostern, das zu erleben wie Maria. Wie Busch in der Situation, dass ich in allem Elend Hoffnung und Perspektive habe und dass es keinen Grund zur Träne mehr gibt, dass ich nicht mehr zu weinen brauche. Ja, ich werde traurig sein, aber ich brauche es nicht mehr, weil ich weiß, dass das Happy End kommt, dass das Happy End schon da ist, weil Christus auferstanden ist. Und das ist die Botschaft von Ostern. Es gibt keinen Grund mehr für zum Weinen. Und ich weiß nicht, mit welchen Traurigkeiten du und ihr heute Morgen gekommen seid. Mit welchen Tränen, die ihr heimlich oder offen weint. Über irgendwelche Dinge, die zwischenmenschlich nicht laufen. Über irgendwelche Perspektiven, die sich zerschlagen haben. Über irgendwelche Ängste. Egal, welche Träne du weinst. Ich darf dir sagen, Christus ist auferstanden. Und weil er auferstanden ist und lebt und weil du an ihn glaubst, wird er dir alle Tränen abwischen. Alles ist gelöst beim Herrn. Es wird nicht gut werden, es ist schon gut, weil er lebt. Und das darfst du fassen. Und wenn das der Heilige Geist dir wirklich tief ins Herz schreibt, dann wirst du auch aufhören können zu weinen. Dann brauchst du keine Tränen mehr, weil du dich an etwas anderem festhalten kannst. Du musst dich nicht stürzen in das Elend, mit dem dich der Teufel quält, sondern du darfst Perspektive haben bei dem lebendigen Gott, der dich lieb hat und der für dich auferstanden ist. Das Ende aller Tränen, das ist Ostern. Nicht nur für Maria, nicht nur für mich, sondern auch für euch. Und das möchte ich euch heute verkündigen im Namen des lebendigen und auferstandenen Jesus Christus. Weil er lebt, weil er auferstanden ist, brauchst du nicht mehr zu weinen. Das ist das Erste. Das Zweite. Ostern ist die persönliche Ansprache durch Jesus. Das habe ich diesem jungen Mann auch erklärt. Es ist ja eine Sache zu sagen, Jesus lebt, ist auferstanden. Die Geschichten wie Paulus und bei Petrus, wie sie das erleben durften, aber das konnte ich ihm genauso sagen. Mir ist dieser Jesus begegnet. Ich konnte ihm erzählen von meinem Bekehrungserlebnis, wie ich erstmalig Begegnung mit dem lebendigen Gott hatte. Ich kannte den Glaubensinhalt sehr gut. Ich bin in einem christlichen Umfeld aufgewachsen. Im Siegerland, da gehen die Uhren ein bisschen anders, vor allen Dingen damals vor 40 Jahren, als auch hier in Bremen. Da wurden Kinder sowohl in der Schule, aber natürlich auch im Konfirmandenunterricht noch klar am Wort aufgezogen. Und ich kannte den Inhalt. Bin aber konfirmiert worden, habe das Glaubensversprechen gegeben, ohne im Herzen dabei zu sein. Den Inhalt konnte ich nachsprechen des Glaubens, aber mich hatte das nicht berührt. Das war ja nur was für die Alten, für die Traurigen, für die dicken und hässlichen Mädchen, aber nicht für mich. Aber ein Jahr später, auf einer christlichen Freizeit, ist mir der lebendige Gott begegnet. Ich kann euch das nur so bezeugen. Die, die gläubig sind, die wissen, was ich meine. Und die, die nicht gläubig sind, euch möchte ich einladen, geht in die Begegnung mit dem lebendigen Gott. mir der Herr entgegengetreten. Und mit einem Mal wusste ich schlagartig, das ist alles wahr, was hier drin steht. Das ist alles wahr. Auf einmal habe ich Christus erkannt. Es war mir wie von einer Decke von den Augen genommen. Genauso wie hier Maria. Maria steht hier am Grab. Jesus steht vor ihr, die erkennt ihn nicht. Die hat alles gehört, was Jesus gesagt hat. Jesus hatte gesagt, ich werde leiden, ich werde auferstehen. Die ganze Geschichte hat sie gehört, hat sie nicht erreicht. Die Engel sitzen da, was meinst du hier nicht? Die Auferstehung ist doch geschehen. Checkt sie alles nicht, selbst mit Jesus selber steht ihr vor den Augen. Und erst als er sie persönlich anspricht, da sagt er, Maria, da erkennt sie den Auferstandenen. Und das ist auch Ostern. Ostern ist, wenn du persönlich angesprochen wirst und selber erlebst und erfährst, Jesus lebt. Selber angesprochen wirst. Und glaub mir, du kannst über Theologie eine Menge verstanden haben. Du kannst die Glaubensinhalte so verinnerlicht haben, dass du ein ganz großer Theologe bist, aber dir ist nie der lebendige Gott begegnet. Ich erinnere immer wieder an meinen Vorvorgänger hier auf dieser Kanzel, Professor Dr. Dr. Huntemann, promoviert in Philosophie, promoviert in Theologie, nicht? Der war ein brillanter Theologe. Die Glaubensinhalte konnte der alle auf Griechisch, Hebräisch runterleiern. Kannte Jesus nicht. Erst auf einer Evangelisation von Billy Graham, wo er nur hingeschickt worden ist halt. Da ist er zum lebendigen Glauben gekommen. Da ist er erst wiedergeboren worden. Anderer großer Evangelist, den ich kenne, Bruder Puschki halt, ist viel im Süddeutschen unterwegs. Der war 4 Jahre auch schon Pfarrer in seiner Gemeinde. Nicht so tote Hose-Gemeinde, nicht so 15 Leute drin und sowas alles. Nicht, hat er Beerdigungen gemacht, Konfirmation halt, nicht alles das, was so dazugehört. Und dann Mittwoch sitzt er in seiner Studierstube, liest in der Bibel und da begegnet ihm erstmals der lebendige, auferstandene Gott, spricht ihn an. Das hat den total verändert. 1,5 Wochen später geht er auf die Kanzel und sagt der Gemeinde, ich bin erst seit 10 Tagen jetzt Christ. Das war was los, nicht? Aber nach dem Gottesdienst kommen 4 Frauen zu ihm und sagen, Bruder Puschki, seit Sie hier bei uns Pfarrer sind, wissen wir, dass Sie nicht gläubig sind. Seitdem beten wir darum, jede Woche, dass Sie zum lebendigen Glauben finden. Das ist er durchgebrochen. Heute führt er selber Menschen zum lebendigen Glauben. Weil er Ostern erlebt hat, weil Christus ihn persönlich angesprochen hat. Und davon spricht die Bibel, Paulus, von dem wir eben dieses gewaltige Kapitel, 1. Korinther 15, was ist das für ein Kapitel, wo der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist so von der Auferstehung schwärmt. Der Paulus, der kurz zuvor die Gemeinde verfolgt hat, das war der schlimmste Verfolger der Gemeinde. Der hat sie getötet, der hat sie gefoltert, durch die Folter dazu gebracht, dass sie Christus abgeleugnet haben. Katastrophe dieser Mann. Ein Pharisäer, ein gebildeter Theologe, der wusste alles, dass der Messias verheißen ist. Und erst als er vor Damaskus dem lebendigen Auferstandenen begegnet, als Jesus ihn persönlich anspricht, wird es für ihn zu Ostern. Er kannte die Lehre, die die Christen hatten, aber die hat er verfolgt und zerstört. Aber dann begegnet ihm der lebendige Gott und spricht ihn an. Saulus, was verfolgst du mich? Spricht ihn persönlich an. Und das ist Ostern, dass man persönlich vom lebendigen, auferstandenen Gott angesprochen wird. Man muss es persönlich erleben, sonst wird es nie Ostern. Da kannst du die Glaubensinhalte nachbeten, aber das nützt dir eines Tages in der Ewigkeit nichts. Dass du sagen kannst, ja, was steht denn im Matthäus-Evangelium, was steht im 1. Korintherbrief, was steht dort? Das bringt dir alles gar nichts von dem lebendigen Gott. Du musst dem lebendigen Gott in dieser Welt begegnet sein. Und er will dir Begegnung schenken. Er sucht die Begegnung mit dir. Und er ruft dich auch heute Morgen in diesem Gottesdienst. Komm zu mir, komm unter mein Blut, unter mein Kreuz, damit ich dich retten kann. Damit du Anteil an der Auferstehung hast. Damit du Anteil an dem Sieg über den Tod hast. Damit du eines Tages nicht im Tod bleibst. Aber das muss man tatsächlich persönlich selber erleben. Sonst glaubt man es nicht. Aber Gott sei Dank spricht die Menschen an, möchte ihnen immer wieder Begegnung schenken. Man muss es selber erleben. Ich möchte euch eine Geschichte dazu erzählen. Ihr werdet gleich verstehen, wenn ihr zu Ende ist, was ich damit meine. Eine Geschichte meiner Großmutter. Meine Großmutter, die wohnte so 10 Kilometer von meinem Elternhaus entfernt. Ich bin da, als ich dann älter wurde, so 2-3 Mal die Woche hingefahren, habe ihr mal eingekauft. Und die lebte halt alleine. Mein Großvater war schon gestorben. Und irgendwann fing die an, etwas wunderlich zu werden. Dann sagte sie in dem Haus, das war so ein kleines Häuschen, was sie dort hatte, 2-geschossig, bei mir spukt's. Ich sage, wie? Bei mir spukt, sagte sie. Hat sie auch meinem Vater erzählt, den anderen, da laufen Leute oben her. Und haben wir tatsächlich gedacht, die Oma wird jetzt dement und schon Gedanken gemacht. Irgendwann besuche ich sie und auf einmal höre ich, da oben läuft tatsächlich jemand im Obergeschoss her. Ich sofort nach oben, niemand da. Wieder runter, ich hatte es jetzt auch gehört. Die hatte mir was erzählt, ich habe die für plemplem gehalten. Habe ich meinen Vater angerufen, ich habe gesagt, Vater, hier ist tatsächlich irgendetwas, hier läuft jemand rum. Da sagt er zu mir, spinnst du jetzt auch? Dann ist er gekommen, dann haben wir alles abgesucht und festgestellt, das war ein Marder, der sich reingefressen hat in die Holzdecke zwischen erster und zweiter Etage. Und das war so laut, dieses Tier. Man dachte wirklich, da laufen Leute rum. Dann haben wir das Loch zugemacht, da war das Problem gelöst. Aber nur, weil ich es selber gehört hatte vorher, habe ich gedacht, die spinnt. Wisst ihr, genauso ist es mit dem Auferstandenen. Solange du dem nicht begegnet bist, da denkst du, wovon erzählt denn der Latzel da eigentlich von der Kanzel? Wovon redet der denn da? Persönlich angesprochen. Wisst ihr, hier in der Bibel, wenn ich da drin lese, da kriege ich immer wieder die persönliche Ansprache. Wenn ich Bibellese mache, dann bete ich vorher, Herr, sprich zu mir, lass mich erkennen, was du meinst. Ihr glaubt ja gar nicht, was dann passiert. Also die Wiedergeborenen, die regelmäßig Bibel lesen, wissen, was dann passiert. Da kriegst du deine Auferbauung. Da kriegst du deinen Trost. Da kriegst du Erkenntnisse. Da kriegst du auch Korrekturen, knallharte Kritik. Das ist Wahnsinn, wie der lebendige Gott spricht. Wenn ich Predigten höre, von Spurgeon lese oder von Wilhelm Busch höre, das ist Wahnsinn, Predigten, die schon vor 100 Jahren gehalten worden sind, vor 50 Jahren gehalten worden sind, wie der lebendige Gott spricht, das ist Wahnsinn, Gott spricht uns an und das ist Ostern, weil er lebt, weil er auferstanden ist. Jesus sagt in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und das macht Ostern aus, dass man die Stimme wirklich vernimmt, dass man persönlich angesprochen ist in seiner Situation, wie Maria hier. Und ich hoffe, dass ihr alle, die ihr hier seid, das immer wieder erlebt. Erlebt, wenn ihr im Wort lest. Also ich habe euch ja wieder Hausaufgaben aufgeschrieben auf dem Predigtzettel. Bitte, lest diese Texte, betet darum, dass Gott euch klare Orientierung gibt, dass er spricht durch diese Texte, ihr werdet das erleben. Aber diejenigen unter uns heute Morgen, die noch nicht wiedergeboren sind, die das noch nie erlebt haben, dass sie gesagt haben, ich habe das klar und deutlich gehört, dass Gott gesprochen hat. Die sagen, wovon redet denn der Latzel da? Was ist denn das für spinnertes Zeug? Den rufe ich zu im Namen des lebendigen und auferstandenen Gottes. Gott ruft dich heute bei deinem Namen. Vielleicht bist du ja genauso getauft worden wie Raphael. Damals hat er dir schon gesagt, ich möchte eines Tages mit dir zusammen sein. Lass dich einladen zum Glauben. Komm unter das Wort, komm unter das Kreuz. Das ist Ostern, die persönliche Ansprache durch Jesus. Und ein drittes, was Ostern ist, der Urgrund der Verkündigung. Ostern ist der Urgrund der Verkündigung. Das habe ich diesem jungen Mann dann auch erzählt. Ich habe gesagt, weißt du, ich bin Pastor, weil Ostern passiert ist. Ich habe ihm gesagt, Pastor bin ich nicht, weil es da eben so ein nettes Gehalt gibt, kann man ja nachlesen. A13, später wirst du irgendwann auf A14 befördert, das ist ganz nett, aber wenn du ein paar PS unterm Kopf hast, dann sagst du, was will ich mit dem paar Kröten? Ja, da ist ja was anderes, wegen der Kohle mache ich das nicht, habe ich ihm gesagt. Ich mache das auch nicht, weil das so nett ist in der Gemeinde und da nur nette Leute sind. Viele nette Leute, ich freue mich über meine Gemeinde, aber da gibt es auch eine Menge Pflegefälle drunter halt. Nicht? Da ist nicht immer alles Vergnügungssteuerpflicht in der Gemeinde als Pastor. Und da meine ich nicht die schweren seelsorgerlichen Dinge, sondern was da an Streit zum Teil ist, muss man nur in der Bibel lesen, wie Paulus von den Korinthern angegangen wird, dann weiß man, dass das nicht alles immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist halt. Nicht? Ich mache das auch nicht, weil ich ein Helfersyndrom habe. Also das ist ja, früher wurden viele, die so sozial sich engagieren wollten, Pastoren, die waren gar nicht gläubig, aber als Pastor kann man so viel für die Menschen tun halt nicht. Das mache ich nicht wegen dem Helfersyndrom, das habe ich nicht. Wer mich ein bisschen näher kennt, der weiß, dass ich deshalb nicht Pastor bin. Ich habe dem gesagt, ich bin deshalb Pastor, weil der lebendige Gott mir begegnet ist, weil er auferstanden ist, weil er mir ganz klar gesagt hat, du musst hingehen, anderen Menschen das weitersagen. Als ich zum Glauben kam, da war ich 15, da habe ich eine Menge noch nicht verstanden, das ist so. Aber eins war mir klar, du musst weiter sagen. Ich bin auf einer Freizeit in den Sommerferien zum Glauben gekommen. Die nächste Woche habe ich sofort versucht, in meiner Schule, in meiner Klasse zu missionieren, Menschen von Jesus Christus weiterzuerzählen. Das war nicht besonders klug, wie ich es damals gemacht habe. Nach 2 Wochen war ich der einsamste Junge am ganzen Schulhof halt nicht. Aber das war vom Prinzip her richtig, denn ich musste verkündigen, das war ganz klar. Das ist der Urgrund der Verkündigung. Ich konnte davon nicht schweigen. Und das kann Maria auch nicht. Das ist ja so ein Beweis für die Wahrheit der Bibel, dass die Auferstehung den Jüngern von der Frau verkündigt wird. Die waren ja gar nicht zeugungsberechtigt. Die durften kein Zeugnis abgeben. Auch in einem Gerichtsprozess. Wenn eine Frau beobachtet hatte, ein Mann bringt einen anderen um, im alten Israel macht das gar nichts. Hätte genauso gut einen Esel oder einen Ochse gucken können. War nicht belastbar, nicht? Das brachte gar nichts. Und jetzt, wenn Menschen die Bibel geschrieben hätten, da hätte jeder Mensch damals garantiert gesagt, ja, da müssen wir irgendwie einen guten Leumund zeugen. Dann nehmen wir was weiß ich, einen Wächter, der vom Tor steht oder irgendwie ein Jude, der zufällig vorbeikommt oder wenigstens einer der Jüngern. Nein, Gott gefällt es, eine Frau zu nehmen und aus der bricht es raus, sie tut etwas, was sie eigentlich gar nicht tun darf. Sie verkündigt, Christus ist auferstanden vor den Jüngern. Und das ist etwas, was wir als Christen tun müssen und gar nicht anders können. Wenn du dem Auferstandenen begegnet bist, dann musst du verkündigen. Das habe ich dann auch diesem jungen Mann erklärt. Ich habe dem, weil ich weiß, dass der Fußballfan ist, gesagt, du erinnerst dich doch sicherlich noch an dieses Fußballspiel damals vor 2 Jahren, halt nicht, Brasilien gegen Deutschland im Halbfinale, wie die Deutschen die 7:1 von der Platte geputzt haben. Oh ja, sage ich nicht. Und jeder, der Fußballfan war, der das miterlebt hat, der hat am nächsten Tag nur davon gesprochen, halt nicht. Hast du es gesehen, wie die gespielt haben? Zauberfußball vom anderen Stern, sensationell. Wenn du Fußballfan warst und hast 2014 dieses Spiel gesehen, dann musstest du am anderen Tag von reden. Ist doch klar, sensationelles Ereignis. Aber bitte, das war nur ein dämliches Spiel, wo 22 überbezahlte Profis hinter einem Lederball oder einem Plastikball hinterherlaufen. Wir haben als Christen ganz was anderes erlebt. Der Tod ist besiegt. Der Tod ist besiegt. Christus ist wahrhaftig auferstanden, halt nicht. Und da musst du hingehen, da musst du hingehen und verkündigen. Das ist der Urgrund der Verkündigung. Wenn der lebendige Gott dir wirklich begegnet ist, da kannst du nicht schweigen. Da kannst du nicht schweigen. Auch so eine Frau wie die Maria hier, die geht dann hin und sagt, ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Ich weiß nicht, wie die Jünger genau reagiert haben, was sie gedacht haben, was alles da war. Aber angenommen haben sie es erstmal nicht. Aber die konnte nicht anders. Die ist hingegangen und hat es weitererzählt. Wie übrigens dann die Jünger, die dann zum Glauben finden und dem Herrn begegnen, ebenfalls. Die gehen hin und werden zu Verkündigern. Das ist dann so in Apostelgeschichte 4, dass Johannes und Petrus, die das nicht glauben, was Maria ihnen sagt, von den Priestern und den Sadduzäern gezwungen werden, eigentlich qua ihrer politischen Position nicht mehr zu verkündigen. Die sagen, das verbieten wir euch unter Strafe und unter Folter. Und dann sagen die, wir können gar nicht. Wir können gar nicht aufhören, davon lassen zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wenn du wirklich Christus erlebt hast, wenn Ostern wirklich in deinem Leben passiert ist, dann kannst du nicht verkündigen. Dann musst du von Christus erzählen. Übrigens ist das auch so ein Maßstab dafür, wo du gucken kannst, wie stark der Heilige Geist in dir ist. Also wenn du ganz gepflegt die Klappe hältst über Jesus Christus und wenn du sagst, eigentlich habe ich noch nie jemanden davon weitererzählt, dass der lebendige Gott auferstanden ist, halt nicht, dann bist du vielleicht noch ganz am Anfang deines Glaubens, wenn du es selber erkannt hast, aber dann bist du noch ein kleines Kind. Dann nimmst du nur noch die Milch zu dir, so wie der Raphael halt nicht, da kriegst du noch keine feste Speise halt nicht. Aber wenn du richtig gewachsen bist im Glauben, dann bricht das aus dir raus. Dann können die dich auch bedrohen, dann kann dir die Verwandtschaft sich von dir absagen, aber du wirst nicht aufhören, von diesem lebendigen Gott zu sprechen, seine Auferstehung zu verkündigen. Dieses Jahr wären es ja 10 Jahre, dass ich hier bei euch Dienst tun darf. Die erste Predigt, die ich von dieser Kanzel gehalten habe, 2. Advent 2007, habe ich bewusst gesprochen über Johannes 11, Vers 26 und 27. Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmer mehr sterben. Ich habe das damals in dieser Predigt gesagt. Ich werde meinen ganzen Dienst darunter stellen, von der Auferstehung zu sprechen. Das ist mein Grund. Und wir werden diese Arbeit in dieser Gemeinde, das habe ich damals gesagt, ausrichten darauf, dass wir eben die Auferstehungsbotschaft an die Menschen weitergeben, die diese Botschaft noch nicht gehört haben. Und das kann ich nicht alleine tun, das müsst ihr auch tun. Christus ist auferstanden. Das ist die Botschaft, die wir den Menschen zu sagen haben. Als eine der ersten Maßnahmen haben wir ja draußen dieses Schild abgerissen, nicht? Wo da drauf stand, nicht parken bei Martini verboten halt nicht, hier dürfen Sie mit Ihrem Auto nicht hin, sonst werden Sie abgeschleppt, nicht? Da haben wir das rausgerissen, jetzt steht da das, was wir zu verkündigen haben, was wir verkündigen müssen, wenn wir Christen sind. Christus ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Und ich möchte das heute nochmal wiederholen am Ostersonntag. Das ist die Botschaft unserer Kirchengemeinde. Das ist die Botschaft der Christenheit. Das ist die Botschaft der Bibel. Und das ist hoffentlich auch deine Botschaft, weil dir Christus wirklich begegnet ist, weil er lebt. Dass du es anderen Menschen fröhlich weitersagst, ob die es hören wollen oder nicht. Christus ist auferstanden, weil wir können ja nicht schweigen, davon zu reden, was wir erlebt haben. Das ist Ostern. Das ist der Urgrund der Verkündigung. Was ist Ostern? 3 Punkte. Ostern ist das Ende der Tränen. 2. ist Ostern die persönliche Ansprache durch Jesus. Und 3. Ostern ist der Urgrund der Verkündigung. Ich wünsche euch, die ihr hier seid, dass ihr genau das auch so mitsprechen könnt. Dass ihr sagen könnt, das weiß ich, Jesus lebt, deshalb brauche ich nicht mehr zu weinen. 2. jawohl, ich habe das erlebt und erlebe es immer wieder, dass der lebendige Gott mich anspricht. Und 3. das setzt mich so in Freude, dass ich gar nicht anders kann, als von diesem lebendigen Herrn weiterzuerzählen. Und wenn das noch nicht in eurem Leben so ist, dann möchte ich euch einladen, geht in die Seelsorge, geht zu Jesus, lasst euch neu zurüsten durch seinen Heiligen Geist, damit ihr das wirklich so mitsprechen könnt, was Ostern ist. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an eurem Leben und eurem Glauben segnen. Amen. Und der Friede unseres lebendigen und auferstandenen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.